Ich habe das jetzt praktisch ohne Unterbrechung abgehandelt. Ja, vorhin ist mal eine kurze Zwischenfrage gewesen. Ja, Zwischenfragen oder überhaupt Einwände sind immer recht, aber natürlich am Schluss soll auch Diskussion sein. Also wenn jemand Einwände hat oder Bedenken, ob man das so sagen kann oder ob man dann doch ganz verkehrt liegt, ob man es anders einschätzen müsste, das wäre natürlich gut, wenn man es erfahren würde.
Ja, ich hätte mehrere Einwände. Ich glaube, dass ich lange reden kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, selten so viel Unwahrheit und Lügen auf einmal gehört wie in Ihrem Vortrag. Also erst einmal, als Sie den Kosovo-Konflikt mit der Abspaltung der Krim verglichen haben, da vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Da gab es sehr wohl gewaltige Unterschiede. Zum einen ist da über einen sehr langen Zeitraum versucht worden, über den UN-Sicherheitsrat das Problem zu lösen. Allerdings hat er China und Russland wie halt es öfteren stetig konstant blockiert. Ja. Des Weiteren sind im Kosovo damals ja diese Kosovo-Albaner verfolgt worden, die sind umgebracht worden und auf der Krim ist keines von den Sachen passiert. Also das ist schon wirklich ein Witz, wie Sie hier Vergleiche anstellen. Zum anderen, weil Sie die Kiewer Regierung mal als Regime bezeichnen, also das finde ich schon eine Frechheit, eine demokratisch gewählte Regierung, wie auch die jetzige griechische Regierung, die ja auch demokratisch gewählt worden ist, zu der kann man auch stehen, wie man will. Aber jetzt die neue Regierung als Regime zu bezeichnen, das ist schon, also das grenzt schon Hochmut, ne? Das ist eine Frechheit letzten Endes. Sie können vielleicht die Regierung in Russland, die sicherlich alles andere als demokratische Prinzipien verfolgt, als Regime oder als de facto Regime bezeichnen, aber sicherlich nicht die Kiewer Regierung. Ne? Die sicherlich auch ihre Fehler gemacht hat in dem Konflikt. Und wenn ich jetzt hier von Stellvertreterkrieg rede, also sehe schon als Titel ihres Vortrags, letzten Endes ist hier Russland der eindeutige Aggressor, denn Russland ist hier mit militärischen Mitteln hat eingegriffen. Ja. Es waren stetig, fast jeden Tag schwere Waffen über die offene Grenze, die die Separatisten ja letztendlich kontrollieren, rübergeschafft. Es sind russische Truppen auf dem Staatsgebiet der Ostukraine, was Putin ja nach wie vor leugnet und sagt, es sind irgendwelche Urlaubstouristen oder was, oder Bauern, die da quasi kämpfen. Das ist absolut lächerlich. Der Mann lügt, wenn er den Mund aufmacht. Letztendlich haben sich letztes Jahr russische Fallschirmjäger auf dem Gebiet verlaufen angeblich, die sind ja festgenommen worden auf ukrainischem Staatsgebiet, die haben sich angeblich verlaufen, diese russischen Soldaten. Früher hat er behauptet, der Putin auf der Krim wären keine russischen Soldaten im Einsatz gewesen, neben den Truppen in Sevastopol, die ja sowieso stationiert waren. Hinterher hat er zugegeben, dass er gelogen hat. Ich würde mir mal wünschen, dass sie diese Russland oder auch Putin kritisieren. Ich habe hier kein einziges Wort oder Argument von ihnen gehört. Immer nur auf dem Westen, ihre anti-amerikanische Einstellung, die kommt bei jedem zweiten Argument raus. Das ist also schon haarsträubend und sowas. Also wie wollen Sie eigentlich objektiv so einen Vortrag führen, wenn Sie so einseitig die Dinge betrachten und da eingestellt sind? Zum anderen, wenn Sie von der Einkreisung Russlands reden, dann würde ich mal Ihnen empfehlen, die Karte mal anzuschauen. Russland ist das größte Land der Erde und die NATO hat sich sicherlich an die Grenze Russlands verschoben im Westen. Aber wo ist denn Russland im Osten eingekreist, bitte? Oder im Süden? Also, ich meine, wenn Sie von Einkreisung reden, also das ist lächerlich. Und ich meine, die Staaten im Ostblock, die standen ja früher in der Republik Russland, die sind freiwillig der NATO beigetreten. Es hat niemand die Ostblockstaaten gezwungen, der NATO beizutreten. Die NATO ist kein Zwangsbündnis, wie es der Warschauer Pakt früher war. Also das sollten Sie dann auch mal differenzieren. Und wenn Sie hier dann die russische Verzicht auf Militärmacht zu kritisieren, also das ist schon sehr bedenklich, wenn es wohl von einem Linken geäußert wird, der sonst vielleicht die Friedenspolitik oder den Westen mal angreift, wenn militärische Mittel, vor allem die USA. Ich möchte sehen, wenn die USA ein anderes Land annektiert hätten, dann hätten sie einen ganz anderen Vortrag hier gehalten, das will ich schon mal sagen. Also sie sind auf dem Linken, auf dem russischen Auge absolut blind, würde ich mal behaupten. Ne? Also, dass die das dann kritisieren, dass da Russland anscheinend diese militärische Option aus der Hand genommen werden würde oder was, also das ist schon sehr bedenklich, muss ich sagen, wie sie sowas da kritisieren. Ne? Wenn Frau Merkel da auf Gewaltverzicht setzt und Russland hat hier den Konflikt eingefroren in der Ukraine, auch wie in Transnistrien oder in Georgien und nicht die EU. In dem Minsker Abkommen ist ja geregelt, dass nicht etwa die Kiewer Regierung oder die Gewalt über die Grenze hätte. Da sind nahe vor die Separatisten dran und deswegen kommen da nach wie vor schwere Waffen rüber. Denn die Separatisten waren ja im August letzten Jahres kurz vor der Niederlage und plötzlich waren sie auf dem Vormarsch. Ja, warum? Weil die Waffen vom Himmel gefallen sind oder weil sie plötzlich T-80 Panzer oder Grad Raketensysteme bekommen haben, die die ukrainische Armee nie im Reservoir gehabt hat, sondern die haben sie von Russland erhalten, logischerweise. Es wird natürlich dementiert, dass keinerlei Waffen geliefert werden, aber es ist natürlich ein offenes Geheimnis letzten Endes. Also die Russland eindeutig Kriegspartei und nur und diese Strategie Russlands, das haben in dem Vortrag eigentlich auch gefehlt, die Strategie Russlands oder Putins in dem Konflikt. Es scheint ja offensichtlich, dass hier anscheinend eine Landverbindung geschaffen werden soll zur Krim, um dann dieses Land auch besser versorgen zu können, diese Insel. Ne? Also das nächste Ziel von den Separatisten, Ziel von der russischen Militärmacht, wird sicherlich dann Mariupol sein, um da quasi diese Landzunge dann quasi auch noch zu erobern. Ne? Letztlich ist im Minsker Abkommen diese Demarkationslinie letztendlich dann bestätigt worden. Ursprünglich war es ja nur das Gebiet Luhansk und Donetsk. Und nach dem Friedensabkommen oder nach der Waffenstillstandsabkommen von Minsk II ist dann auch die Waldzunge angenommen worden. Also de facto steht dieses Abkommen wie schon Minsk I nur auf dem Papier. Das ist das Papier nicht wert, weil Russland bzw. die Separatisten das Abkommen immer gebrochen haben, wie auch sämtliche Waffenstillstände vorher, die vereinbart worden sind.
Wir können sagen, wir steigen nochmal ein in diese Rechtfertigungs- und Beschuldigungsüberlegungen. Aber ist es nicht lohnender, sich mal klarzumachen, dass die Rechtfertigungen und die Beschuldigungen einfach in beiden Fällen nicht die Zwecke benennen?
Also ich kann nicht einen militärischen Einmarsch gleichsetzen mit einer ökonomischen Erweiterung der EU eventuell in Zukunft mit dem Assoziierungsabkommen. Also da vergleiche ich Äpfel mit Birnen, sorry.
Aber von welchem Standpunkt aus vergleiche ich da Äpfel mit Birnen? Vom Standpunkt dessen aus, dass ich praktisch der völkerrechtliche Richter über die Legitimität von irgendwas bin.
Kosovo ist unabhängig.
Die Krim ist annektiert worden. Das ist auch ein anderer Punkt, dass ein Vergleich eigentlich nicht zulässig ist. In der Hinsicht. Die Krim ist vom Westen annektiert, der Kosovo.
Naja, jetzt ist er halt der Verwaltungsprovinz und mehr ein Klotz am Bein. Die sind ja gar nicht besonders glücklich. Die wollten halt damals einfach Serbien schwächen, weil Serbien in dem ja, seht ihr, das ist so ein Ding. Die haben die schon unterdrückt, die Bevölkerung. Aber die Bevölkerung, das ist halt immer so, wenn zwei Seiten einen nationalen Krieg anfachen, dann gibt es eine schwache und eine starke. Und die starke war in dem Kosovo die serbische Seite. Und die wollte den Zerfall Jugoslawiens und am Schluss sogar den Zerfall dessen, was Serbien war, nicht zulassen. Die anderen wollten weg von Serbien und wollten einen eigenen Staat machen. Das war der Konflikt. Da kann man nicht sagen, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, sondern da treffen zwei Nationalismen aufeinander. Der Westen kann sagen, das ist ihm egal, dann kämpfen die halt und dann gewinnt die Macht, die halt vor Ort die Stärkere ist. Wenn der Westen aber sagt, das ist ihm nicht egal, dann sagt er das nicht deswegen, weil Kosovo-Albaner sterben. In tausend anderen Konflikten der Welt sagt der Westen auch, es ist ihm egal und nur sterben halt die Schwächeren.
Das ist auch zu kritisieren.
Ja, der soll überall Krieg führen, wo es ja Gelegenheit gibt. Also, wenn der Westen also eingreift, dann greift er nicht wegen der Opfer ein, sondern dann greift er wegen der Interessen ein, die er hat. Und auf die Opfer beruft er sich. Und übrigens, Russland macht von seiner Seite her genau dasselbe.
Ja, Russland greift mit Waffen ein, aber nicht der Westen.
Das ist genau, wie hat denn der Westen im Kosovo eingegriffen?
Ja, ich rede jetzt von der Ukraine. Das ist ganz wichtig, das Thema.
Gut, von der Ukraine. Ich sage doch nicht, also da, in der Hinsicht brauchen Sie mich nicht korrigieren wollen. Ich behaupte doch nicht, die Russen würden sich da raushalten. Natürlich beliefern sie die Separatisten, unterstützen sie vielleicht mit Soldaten, mit größeren oder kleineren Verbänden. So genau weiß ich das nicht, aber
Sie haben doch mit keinem bei der Welt gegen Vortrag.
In der Krim waren russische Soldaten. Die ukrainischen Soldaten waren in ihren Lagern raus.
Ja.
Und dann war die Krim russisch. Ja. Ende.
Ja.
Was war hier in Kosovo? Da ist die NATO gekommen, dann wurde nicht mehr gekämpft und dann wurde die Unabhängigkeit von Kosovo erklärt. Und sie vergleichen die zwei Sachen miteinander. Sie sagen auf der einen Seite, die Russen kommen, das gehört den Russen, auf der anderen Seite, die NATO kommt, Kosovo ist unabhängig. Und sie sagen, das ist das Gleiche. Das ist es aber nicht.
Eben, genau so ist es.
Das eine ist eine Übernahme, das andere ist selbst die Erklärung, dass sie jetzt ein eigenes Land sind, weil sie einfach auf der anderen Seite abgeschlachtet werden. Die Alternative Tod oder eigenes Land, auf der anderen Seite Leben oder unter ukrainischer Flagge oder unter russischer, mit der Voraussetzung, dass hier eine russische Armee auf der Krim steht.
Wärst du denn wirklich zufrieden damit, wenn die Krim selbstständig wäre?
Ja, wäre ich eher zufrieden als wie damit, dass jetzt die russische Armee oder dass zu Russland wieder gehört.
Sie hatte ja vorher eine weitgehende Autonomie, die Krim. Also den Staat hätte man belassen können. Es wird ja nur verteidigt, weil es Russland gemacht hat. Wenn es die USA gemacht hätte, ein anderes Land annektiert hätte, oder ein anderes Staatsgebiet annektiert hätte, dann hätte ich Sie mal hören wollen, was da los wäre. Genau wie damals im Irak, als Sie die
KfW-Schule
als Rechtsführung gemacht haben. Aber Sie sind auf einem Auge blind.
Nein, wie kommen Sie denn drauf, dass Sie...
Weil hier in dem Vortrag mit keinster Silbe Kritik an Russland geübt worden ist. Mit keinster Silbe. Nur im Westen ist alles in die Schuhe geschoben worden. Ja, weil die USA, weil Russland Kleinheit, was absolut Schwachsinn ist, dass sie alles das mal verfolgen würden.
Ne? Dann also, haben Sie dem Vortrag nicht gut zugehört.
Ich habe sehr gut zugehört. Nein, wir haben endlich Notizen gemacht.
Restaurierung der Macht war die Auskunft über den Zweck von Russland. Und es ist kein Kompliment. Es ist kein Kompliment an Russland, dass man sagt, ist doch wohl klar, selbstverständlich, ist doch wohl das Natürlichste in der Welt, dass man seine Macht restaurieren will. Sondern nein, selbstverständlich, Russland geht es um die Restaurierung seiner Macht.
Wir leben aber
und
nicht
das ist aber eine Kritik an Russland.
Zeit des Zweiten Weltkriegs, ne? wo alle Mittel den Zweck heiligen. In der Zeit leben wir nicht mehr. Die Zeit haben wir zum Glück hinter uns.
Ich weiß jetzt nicht, warum Sie mir das entgegnen. Ich habe nicht gesagt, da heiligt der Zweck die Mittel.
Ja, aber de facto ist das in dem Vortrag rausgekommen. Sie vertreiben ja Ihre Redner.
Ich habe versucht, nochmal zu benennen, was als Zweck ist. Sie haben ja recht, da ist nicht viel über Russland verloren worden. Aber so viel kam raus.
Aber der ist hier der Hauptaggressor in dem Konflikt. Und wenn da über Russland kein Wort verloren wird, keine Kritik, dann ist das schon sehr
ein absoluter Einzahl. Nein, ich frage Sie, ob Sie den Restaurierung der Macht für keine Kritik halten, sondern sagen, das ist doch wohl klar, so geht's zu in der Welt, das braucht
es. Es wird aber niemand bedroht hier Russland militärisch. Es würde mal ein Argument von Russland behauptet, dass der Westen ihn bedroht. Oder dass die Länder ihm weggenommen werden. Das waren Zwangsvielvölkerstaaten, wie früher in Jugoslawien auch. Und Zwangsvielvölkerstaaten werden durch Gewalt zusammengehalten. Ne?
Die rasseln schön mit den Säbeln, die Amerikaner.
Ja, wo denn derzeit?
Ja, schön.
Wer ist denn jetzt bei Ihnen eigentlich der Sorgegegenstand?
Besser sich informieren.
Ich gehe mal davon aus, dass Russland der Aggressor ist. Nehmen wir es mal an. Wem tut es denn weh?
Also wem tut es denn weh? Da sind 6.000 Menschen in der Ukraine gestorben.
Ja, sind es die Leute?
Das ist anscheinend für Sie gar nichts, oder? Die 6.000 Toten mittlerweile in der Ukraine.
Da wäre dann die Frage, wer sie umgebracht hat. Also, wenn jetzt, ob die Leute von der einen Herrschaft oder von der anderen Herrschaft beherrscht werden, ob es jetzt auf der Krim die russische Regierung ist oder die ukrainische unter europäischer Vorherrschaft, wie auch immer, haben Sie sich das einmal angeguckt, welche Zwecke da eigentlich den Leuten dann wehtun?
Ja, das muss ich doch der Ukraine selber überlassen.
So wo hören ich mich ganz kurz mal, oder? Ist furchtbar empört.
Ja, aber in dem Gebiet leben sehr viele Russen.
So parteilich in Erscheinung treten, so empört,
ohne sehr viele Russen.
Dann gebe ich denen noch eine fürstliche Autonomie. Aber das ist doch kein Argument zu sagen, deswegen muss jetzt Russland vielleicht auf Dauer diese Gebiete annektieren, wie es die Krim bei der Krim gemacht hat. Oder befürworten Sie jetzt das? Dass Russland neben der Krim jetzt auch noch die Ostukraine annektiert.
Aber
das wäre dann die logische Folge.
Nein, es uns mal, also jedenfalls, was, wie ich sehe, das ist, und dafür ist jetzt praktisch der Redner wieder ein schöner Beweis, das Völkerrecht eignet sich nur zur Selbstgerechtigkeit der Macht, in dem Fall halt jetzt unserer. Die Russen können dasselbe, ist ganz klar. Die Russen haben ja auch ihre Völkerrechtsargumente. Die drehen es genau umgekehrt wie die hiesigen. Aber das Völkerrecht selber ist die falsche Ebene. Das Völkerrecht selber eignet sich überhaupt nur zur Selbstgerechtigkeit der Partei, der man nun mal anhängt. Das Völkerrecht ist kein Instrument, um Frieden oder gute Ordnung in die Welt zu bringen. Deswegen ist das ganze Ding, wer ist der Aggressor? Das ist ungefähr eine Fassung von, wer hat angefangen. Das war vorhin mal in meinem Beitrag drin. Kriege danach beurteilen zu wollen, wer angefangen hat, ist eine schlechte Art. Weil da beurteilt man nicht die Zwecke, die die haben, sondern man beurteilt quasi ja, die Schuld. Die Schuld im Lichte des Völkerrechts. Und das kann jeder nach seiner Seite machen, wie er will. Und genauso empört, wie Sie jetzt im Sinn des Westens sprechen, dass da Russland nicht verurteilt worden wäre. Genauso empören sich Millionen Russen, dass der Westen alles internationale Recht bricht. Und beide mit ungefähr demselben Recht. Warum? Weil das Völkerrecht gar nichts anderes ist als die Rechtfertigung der eigenen Interessen, ohne dass man über die eigenen Interessen redet. Deswegen war mein Versuch zu zeigen, wie da kasuistisch advokatenmäßig argumentiert wird. Ich hätte das durchaus auch an der russischen Seite zeigen können. Das will ich nicht leugnen. Aber wie da advokatenmäßig argumentiert wird und über die Sache damit eigentlich gar nicht geredet wird. Das war das, wo ich hin wollte. Ich wollte hin, naja, was haben wir vor uns? Wir haben vor uns ein Ringen von imperialistischen Mächten um den Besitz Osteuropas. Und die EU gliedert sich den Staat Ukraine über Erpressungen, über Not. Mit Freiwilligkeit war da nicht sehr viel. Und am Schluss ist ihr auch nicht zustande gekommen. So gliedert sich die Europäische Union diesen kaputten Staat Ukraine an.
Ja, was kann ich denn von Anglien hier reden? Also, sorry, aber was ist denn das für Wortwahl, wenn ich hier von Angliederung der Ukraine an die EU rede? Die EU ist kein imperialistisches Gebilde.
Also auch da doch, sehr wohl ist sie das.
Dann habe ich von der Materie keine Ahnung, sorry.
Also, wenn das ist sehr sachlich jetzt.
Ich bin ja auch ein Kritiker an vielen Stellen von der EU, aber sie als imperialistisches Gebilde zu sagen, das ist lächerlich, sorry. Also, das ist absolut lächerlich. Und es ist die Ukraine auch nicht gezwungen worden, wenn sie das Assoziierungsabkommen unterschreiben würden, den Kontakt zu Russland, die Beziehung zu Russland abzubrechen, wie sie behauptet haben. Das ist genauso Schwachsinn. Also hat dieser Janukowitsch ja dieses Abkommen verhandelt, jahrelang, und hat nichts dagegen gesagt. Er will aber mit Russland ein Abkommen eingehen. Kurz bevor er unterschreiben soll, ist er von Putin eingeladen worden, wurde ihm dann von ihm unter Druck gesetzt und ein sehr, sehr billiger Gaspreis angeboten. Und deswegen hat er dann plötzlich die Kehrtwende gemacht.
Ja, nehmen Sie es doch mal von der Seite. Warum lässt er sich von Putin einladen, wenn das europäische Angebot so vorteilhaft ist? Das ist halt eine.
Also, der kann ja Russland besuchen als Staatsoberhaupt seines Landes.
Aber ich meine, wenn er dann unter Druck. Mal einen Augenblick.
Der Gaspreis als politisches Mittel benutzt wird, ne? Um dann quasi zu verhindern, dass so ein Assoziierungsabkommen unterschrieben wird, dass er jahrelang selber mit verhandelt hat. Also, das ist schon sehr seltsam. Ne? Also, das waren keine moralischen Bedenken.
Also, bitte, mehr Distanz zu den Ereignissen, bitte. Janukowitsch verhandelt was. Und er unterschreibt es am Schluss nicht. Wenn er es nicht unterschreibt, dann soll man jetzt nicht selber so reden wie, wenn er schon so lange verhandelt, dann hätte er es doch gefälligst auch zu unterschreiben gehabt. So nach dem Muster, als ob das Abkommen schon ihr Besitzstand oder unser westlicher oder europäischer Besitzstand wäre und der Janukowitsch enthält uns da jetzt was vor, worauf wir einen Anspruch haben. Die haben einen Vertrag ausgehandelt und der hat dem Janukowitsch die ganze Zeit auch nicht geschmeckt. Der war für die Ukraine, übrigens für alle ukrainischen Politiker, zugleich auch eine harte Belastung, auch eine unattraktive Geschichte. Deswegen haben sie geschaut, ob sie dieser Not entfliehen können und ob sie Hilfe bei wem anders kriegen. Dann haben sie von Russland Angebote gekriegt, einerseits ein Kredit, andererseits der Gaspreis. Das ist für ein Land wie die Ukraine eine Hilfe, genauso wie wenn sie vom Westen aus den EU-Töpfen irgendwelche Entwicklungsgelder kriegen. Genau dasselbe. Bei der EU wird es nicht als, das ist ja unfair, der hat dem einen billigen Kredit gegeben. Da wird es natürlich, bei der EU ist es in Ordnung. Aber wenn Russland einen billigen Gaspreis anbietet, ist es der Missbrauch des Gases für politische Unterordnung. Genauso hat es der Westen auch gemacht mit den Krediten, die er angeboten hat. Politische Unterordnung für Hilfen, die Ukraine dringend braucht. So, und in dem ganzen Ding war am Schluss für die Staatsführung der Ukraine zu dem Zeitpunkt das Angebot nicht gut genug. Sie fanden doch, sie haben immer noch andere Möglichkeiten. Dann haben sie es halt nicht unterschrieben. Da dürfen wir sich doch jetzt nicht selber engagieren und sagen, das wäre eine, ja quasi, das wäre, das hättet ihr nicht dürfen oder das wäre eine Verletzung von worauf wir wohl rechnen konnten. Nein, das war halt, das, und bitte, deswegen meine ich, man muss erstmal sich mehr distanzieren und nicht immer gleich Partei sein wollen. Dann sieht man, was für Parteien aufeinandertreffen. Die muss man dann nicht gut finden. Ich finde weder den Putin noch die EU gut, aber so ein bisschen hetze ich hier gegen die EU, weil wir hier sind. Weil wir in Deutschland sind, weil ich deutschen Leuten sagen möchte, in an was für einer Sache sie da ungefragt beteiligt werden. Wenn ich in Russland wäre, müsste ich gegen den Putin schimpfen, aber da bin ich ja nicht.
Sie schimpfen ja auch auf die USA und Sie sind...
Und wie? Ja, weil die Vereinigten Staaten nun einmal die Macht sind, die der Welt die Regeln vorschreibt, die den globalen Kapitalismus bewacht, beschützt.
Typische linke Propaganda, die schon...
Ja, so ist es ja auch.
Indem wir die USA und der Westen für alles verantwortlich machen, für jeden Konflikt auf der Welt, für alles, für den Hunger auf der Welt und für sämtliche Probleme, dann machen wir das genau. Sehr, sehr einfach.
Argument dagegen, bitte.
Warum ist der Ölpreis so günstig zurzeit? Könnte man sich auch mal die Frage stellen, wo kommt das her?
Ja, das ist wahrscheinlich der Strategie der USA, Russland niederzuhalten, scheint Ihrer Meinung nach mit Sicherheit, oder?
Dieses hat viele Ölfelder und bekommt dadurch Öl. Und die OPEC drückt den Preis, weil die OPEC ist nicht Freunde ISIS.
So viel Öl kann ISIS gar nicht in die Finger kriegen, dass es den Weltölpreis bestimmen kann. Das ist ausgeschlossen.
Lange Zeit war von ISIS die Haupteinnahmequelle Öl.
Ja, aber für ISIS halt, im Sinn von, davon bezahlen sie ihre Waffen und ihre Munition und so weiter. Aber so viel Öl, dass sie den Weltölpreis bestimmen, das können die nicht.
Es geht nicht darum, dass ISIS den Weltölpreis bestimmt. Es geht darum, dass sie Geld bekommen. Ein geringer Ölpreis bedeutet weniger Geld für ISIS.
Ach so, jetzt verstehe ich die Überlegung.
Jetzt verstehe ich die Überlegung. OPEC ist nicht hier Amerika. Das sind die...
Ja. Also ich wollte, das ist ein Nebenschauplatz.
Man sagt hier Öl und niedriger Preis. Ich denke nicht, dass das mit dem Russland zu tun hat. Weil wenn man Russland wehtun will, das kann man auch anders.
Das hat schon damit zu tun, weil Russland auch Öl.
Man muss halt so sagen, die Amerikaner haben mit dem Fracking eine Methode entwickelt, wo sie sehr, sehr viel mehr Öl fördern können als bisher. Und das drückt ganz automatisch den Ölpreis auf der Welt. Und das führt... Und das gibt ihnen natürlich eine Waffe gegen die Russen und übrigens auch gegen die Saudis, die den Ölmarkt beherrschen, in die Hand. So, aber das ist insgesamt ein Nebenschauplatz. Man muss das nicht agententheoretisch machen, im Sinn von, die haben das Fracking bloß erfunden, um Russland zu schaden. Das ist übertrieben. Aber dass man es benutzt, wenn es es erstmal gibt, ist doch klar.
Wer sagt so jetzt? Naja, er nicht, aber Sie beispielsweise, die Kollegen da vorne. Das ist ein ganz hohes Angebot und Nachfrage, alles zu tun mit nichts anderem. Der Verfall des Ölpreises. Jetzt wollen wir wieder steigen mittlerweile.
Das ist toll. Das ist toll, finde ich.
Was finde ich toll?
TTIP.
Das ist ja bei TTIP. Das ist ja sämtliche Themen jetzt.
Ich möchte, vielleicht können wir auch zum Schluss kommen und dann beenden wir es, aber ich möchte nochmal hauptsächlich an die Hauptlinie erinnern. Die ganze Rechterei, wer ist der Aggressor, wer ist der Unschuldige, ist eine falsche Ebene der Überlegungen, weil beide Seiten haben Interessen und wenn man die beurteilen will, dann muss man die Interessen ermitteln. Und dann hat es immer noch nicht den Charakter, ich bin für die einen und gegen die anderen oder ich finde die einen Interessen gut oder die anderen gut. Sondern in dem Fall zum Beispiel zu erläutern, da erweitert die Europäische Union ihr Einflussgebiet, das Gebiet, wo ihre Regeln gelten, wo nach ihrem Sinn gewirtschaftet und auch Staat gemacht wird, in Osteuropa. Und Russland muss die Beschneidung seiner Einflusszone hinnehmen und um diese Frage wird gekämpft. Das ist eine Geschichte, die meine ich, das ist in der Sache gegeben und da kann ich immer noch fragen, warum braucht Russland diese Macht? Und ich muss fragen, und das habe ich ein bisschen gemacht, wozu braucht eigentlich die EU diese Macht? Das sind Fragen, die halte ich für rationell. Aber zu sagen, wer ist der Gute, wer ist der Böse, das ist einfach, das ist eine Art Überlegung, die ist überhaupt bloß geeignet, um sich irgendeiner Seite als nützlicher Idiot anzuschließen.
Sie haben in der gleichen Logik den Zweiten Weltkrieg genauso betrachten, wo Deutschland ja eindeutig der Aggressor war, dann müsste ich genauso jetzt hängen und fahren.
Tue ich auch. Der Zweite Weltkrieg, die Nazis sind das Allerschlimmste, was die Weltgeschichte gesehen hat. Aber Amerika hat den Zweiten Weltkrieg nicht geführt, um die Welt vom Faschismus zu befreien, sondern um sich als die beherrschende Weltmacht zu setzen, durchzusetzen, um die ewigen europäischen Rivalen ein für alle Mal sich unterzuordnen. Natürlich, ja, das ist wirklich wichtig zu sehen, Staaten machen Kriege nicht wegen der Rechtfertigungen, die sie dafür erfinden, sondern umgekehrt, sie erfinden die Rechtfertigungen für die Kriege, die sie für nötig halten. Das ist eine andere Reihenfolge. Und die Botschaft ist mir jetzt wenigstens wichtig gewesen. Und dann können wir halt sagen, da machen wir mit dem Punkt Schluss.